Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Das Thema Risiko hat mich heute auch eingefangen. Ich bin zu spät, wie Sie sehen. Das Verspätungsrisiko durch die Bahn ist nicht ein sehr unwahrscheinliches Risiko. Also von daher ist es etwas, wo wir die Bedrohung sehr schnell erkennen können. Bitte dennoch um Entschuldigung, dass Sie hier so lange haben warten müssen. Ich konnte leider den Zug nicht schneller fahren lassen und bitte also da um Vergebung, dass ich Ihnen hier erst 12 Minuten später mit meinem Vortrag anfangen kann. Das Thema riskante Zukunft, was uns bedroht, ist ein Thema, das ich ganz besonders mit Ihnen diskutieren möchte aus der Sicht der Risikowahrnehmung, nämlich wie wir Risiken im Alltag wahrnehmen, bewerten, welche Schlüsse wir daraus ziehen und welche Verhaltensweisen sich dann aufgrund dieser Schlüsse einstellen. Bevor ich das aber tue, würde ich gerne ein bisschen noch etwas in die Begrifflichkeiten hineingehen, damit Sie wissen, wie ich diesen Begriff des Risikos der Gefährdung überhaupt begrifflich fasse, um dann ein Stückchen weiter eine Reise in unser Gehirn, in die Verarbeitung eigentlich von riskanten Reizen vorzunehmen. Was sind Risiken? Risiken sind, und das wäre die allgemeine Definition, mögliche, aber nicht sichere Folgen eines Ereignisses oder einer Behandlung in Bezug auf Dinge, die einem am Herzen liegen. Also alles, was wir wertschätzen, kann bedroht sein und Risiken sind mögliche Bedrohungen, die nicht sicher eintreffen müssen, die aber das in Gefahr nehmen, was uns lieb ist, was wir wertschätzen. Das ist häufig Gesundheit, das ist Leben, das ist Geld, das können aber auch immaterielle Werte sein. In der Technik versuchen wir dann diese beiden Begriffe, die zentral sind, nämlich die Unsicherheit und den Schaden entsprechend zu quantifizieren, häufig auch zu multiplizieren. Und dann haben wir eine Wahrscheinlichkeitsfunktion über Schäden, die wir dann in einem Integral zusammenfassen. Das wäre die technische Definition, aber ganz allgemein geht es immer um Dinge, die eintreten können, aber nicht müssen. Und das ist etwas, was uns im täglichen Leben ja immer passiert. Bei jeder Entscheidung, die wir treffen, müssen wir immer fragen, welche anderen Möglichkeiten hätte ich? Sie hätten heute Abend zu Hause bleiben können, Sie hätten Fernsehen gucken können, Sie hätten vielleicht in die Spielbank gehen können, ist ja direkt gegenüber, vielleicht hätten Sie heute 1 Million gewonnen, statt hier kriegen Sie nur einen Vortrag. Also von daher müssen Sie immer Ihre Optionen miteinander abwägen und jedes Mal mit der Wahrscheinlichkeit, die Million zu gewinnen, ist sehr gering, den Vortrag zu hören, zumindest ist die Wahrscheinlichkeit hoch, der Verlust ist vielleicht auch hoch, aber das ist vielleicht eine andere Fragestellung. Risiken, und das ist wesentlich, sind keine realen Dinge, sondern sie sind mentale Abbilder. Es ist etwas, wie wir uns die Welt und vor allem die Zukunft aneignen. Es ist ein Element dessen, was an möglichen Zukünften, denn wir haben ja die Fähigkeit zur Antizipation, also zur Vorhernahme möglicher künftiger Entwicklungen. Welche davon eintritt, wissen wir nicht, aber wir machen uns Gedanken darüber, welche eher wahrscheinlich, welche weniger wahrscheinlich, welche eher wünschenswert und weniger wünschenswert ist. Und danach richten wir einen Teil auch unserer Entscheidungen aus. Dabei spielen sozusagen kausal angenommene Formen der Verbindungen zwischen einem Auslöser und einem Ereignis eine ganz zentrale Rolle. Wir sind als Menschen im Prinzip darauf gepolt, kausal zu denken. Interessanterweise haben Linguisten festgestellt, es gibt keine Schriftsprache in dieser Welt, in dem das Wort weil nicht vorkommt. Also, das ist ein wichtiges Merkmal biologischer Evolution des Menschen, dass er eben gelernt hat, Dinge miteinander in Beziehung zu setzen und dadurch auch seine Umwelt verändern zu können in einer planvollen Art und Weise. Also, dass er sagen kann, weil es A zu B führt, dann mache ich A, wenn ich B haben will. Dass wir uns dabei häufig täuschen, ist auch klar. In unserer intuitiven, kausalen Wahrnehmung nehmen wir viele Dinge als kausal wahr, wenn sie örtlich zusammenhängen oder zeitlich hintereinander kommen. Das ist in einer komplexen Welt, in der wir heute leben, oft nicht der Fall. Aber viele der Gefährdungen, von denen wir glauben, dass sie stark sind, liegen häufig ein Muster zugrunde, bei dem Dinge eng aufeinander liegen. Und wenn das der Fall ist, dann sehen wir doch eine kausale Zuordnung, die oft nicht da ist. Und wir müssen dann über Modellierung oder andere Formen auch wissenschaftlicher Beweisführung die falschen von den richtigen Kausalanforderungen absetzen. Nun, damit sind wir schon bei wichtigen erhellenden Begriffen. Wenn ich von Risikowahrnehmung spreche, dann ist das ein sehr schönes deutsches Wort, weil es verdeutlicht, was dahinter steht. Wenn wir etwas wahrnehmen, nehmen wir es als wahr an. Das heißt, die Wahrnehmung ist das, was bei uns als Wahrheit ankommt. Wir nehmen Dinge so wahr, wie wir sie für wahr halten. Das ist wichtig, weil eben die Wahrnehmung das Tor ist, wo wir unsere Sinneseindrücke, aber auch unsere kommunikativen Eindrücke sammeln und daraus unsere Schlüsse ziehen. Dann gibt es natürlich Wahrgeber. Also im Moment bin ich so einer, ja, der einen solchen Vortrag Ihnen hält, der Ihnen ein Angebot für Wahrheit gibt. Und das können Sie als wahr annehmen oder nicht. Sie können sagen, der Ren lügt. Oder Sie können sagen, das glaube ich alles nicht. Oder Sie können sagen, das scheint mir ganz plausibel zu sein. Also es gibt immer Wahrgeber, Wahrnehmer, es gibt Wahrmacher. Das sind die Personen, die beispielsweise Autos bauen oder Brücken oder anderes, die natürlich Risiken schaffen und damit Dinge erst wahr machen, die dann zu möglichen Gefährdungen führen könnten. Und dann gibt es immer noch die Wahrsager, das sind die Leute aus den Medien oder Leute aus Talkshows im Fernsehen, die ihn immer schon besser wissen, ja, und in der Regel aber über wenig Substanz verfügen, um das wirklich beurteilen zu können. Nicht alle, aber einige. Damit sind wir bei eigenen Grundsätzen des menschlichen Verhaltens. Der erste Grundsatz, und den habe ich schon verdeutlicht, ist, dass die Wahrnehmung, das, was wir als wahrnehmen, unser Verhalten in großem Maße mitsteuert. Nicht das Einzige, wir haben andere Dinge, aber die Fakten, das ist natürlich gerade für Wissenschaftler immer so eine schwierige Sache, gar nicht jetzt philosophisch, was Fakten sind, hier zu klären, aber das, was beispielsweise Wissenschaftler als faktisch richtig nehmen, hat im Prinzip so lange keinen Einfluss, wie Menschen dieses auch als wahr annehmen. Es ist sozusagen nicht ein wesentliches Element der eigenen Handlungsmotivation, solange es nicht in meine Wahrnehmung wirklich als wahr anerkannt ist. Wenn wir jetzt das Thema Sicherheit und Risiko nehmen, dann stellen wir fest, dass Situationen besonders angstauslösend sind, bei denen eine hohe Unsicherheit herrscht. Und damit sind wir schon wieder ein Stück weit in diesem evolutiven Gesamtentwicklungszusammenhang des Menschen. Wir nehmen ja heute an, dass die frühen Hominiden sich aus den Dschungeln in die Savanne begeben haben, das heißt ins offene Feld. Und offenes Feld heißt natürlich, dass wenn Gefahren kommen, man sich nicht so schnell verstecken kann wie beispielsweise im Wald. Und das bedeutet auch, dass unsichere Situationen viel gefährlicher sind als Situationen, bei denen man die Gefahr erkennen kann. Und das ist auch heute so, selbst bei Umfragen, die wir machen zum Thema Risiko und Sicherheit, stellen wir immer wieder fest, dass die meisten Menschen besser mit einer Situation fertig werden, wo sie die Gefahr genau kennen, als wenn sie den Eindruck haben, das ist ungewiss. Es könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Ja, das kennen Sie teilweise alles, wenn Sie irgendwo im dunklen Haus oder im dunklen Wald sind, hören ein Geräusch, wissen nicht, was es ist. Und selbst wenn Sie plötzlich merken, das ist eine Person, ist manchmal die Gefahr weg, obwohl vielleicht dann die Gefahr viel größer wäre, wenn man die Person vor sich sieht. Nichtsdestotrotz ist man dann mal konfrontiert mit der realen Gefahr oder auch Nicht-Gefahr und das schafft einem mehr Zutrauen in sich selber und auch weniger Angst. Außerdem ist es so, dass Gefahren, bei denen wir uns gut vorstellen können, selber betroffen zu sein, natürlich ein hohes Maß an Fantasie auslöst, was alles passieren könnte. Das kennen Sie vielleicht noch aus Ihrer Kindheit, wenn man sich dann überlegt hat, was alles passiert, wenn jetzt die Gespenster kommen oder sonst was. So, je besser man sich das vorstellen kann, desto realer ist dann für den Einzelnen auch die Gefahr. Und damit komme ich nochmal zurück zu diesen evolutiven Grundmustern. Es gibt eigentlich vier: Flucht, Kampf, Totstellen und, kann man sagen, probieren, experimentieren. Und diese Grundmuster hier einfach nur mal so einfach dargestellt, sind ursprüngliche Reaktionsweisen, gerade dann nochmal zurück auf die Savanne, wo wir mit Gefahren besser umgehen können. Sie können sich das vorstellen an einer Begegnung mit einem Löwen. Ja, wenn man sozusagen ihr Urgroßvater einem Löwen in der Savanne begegnete, gab es drei Möglichkeiten. Entweder ich war schneller als der Löwe, dann musste man ganz schnell weglaufen. Ich glaube, ich bin stärker als der Löwe, dann kann ich stehen bleiben und sagen, mit ihm kämpfen. Und das Dritte, und das ist gleich das Entscheidende mit, ist, dass Löwen und viele andere, ja, Raubtiere darf man nicht mehr sagen, Greifsäuger, so heißt das jetzt offiziell, ja, dass diese lieben Greifsäuger eben Aas verschmähen aus vielerlei Gründen. Das heißt, wenn man sich totstellen kann und dass der Löwe nicht merkt, hat man eine gute Überlebenschance. Das Interessante daran ist, und das kann man heute bei Gehirntomographie auch sehr gut nachweisen, dass der Totstellreflex der ursprüngliche Reflex ist einer Gefahr. Und das kennen Sie alle, wenn Sie mit dem Auto fahren und plötzlich kommt ein Ball oder ein Kind oder etwas auf das Auto zu. Sie haben eine Schrecksekunde. Die Schrecksekunde ist ein Erstarren, bevor Sie dann die Bremse treten. Das haben alle Völker dieser Welt. Oder als Kind dunklen Keller gegangen, ja, plötzlich ein Geräusch, Erstarren, Gänsehaut. Sie können im Moment sich nicht bewegen, aus Angst bewegungslos sein. Das sind alles ursprüngliche Formen des Todstellens, die wir immer dann haben, wenn plötzlich eine Gefahr kommt, die wir nicht kennen. Und der Körper sagt, erstmal Todstellen ist besser als alles andere. Das geht innerhalb von einem Zehntel einer Sekunde übrigens. Das ist sehr, sehr schnell und das ist eben so biologisch eingebaut, dass eben dieser Mensch ganz schnell diese Reaktionsweise zeigen kann, um nochmal zurückzugehen zum Löwen, dem Löwen gar nicht die Gelegenheit zu geben, zu glauben, dass man ihm was vorspielt. Dann kommt es dann der Fluchtreflex als nächstes und dann erst der Kampfreflex. Diese drei dann Grundmuster kann man noch verstärken, dadurch, dass eben Menschen, und das haben wir gemeinsam mit den Schimpansen, aber nicht mit den Orang-Utans beispielsweise, noch ein ausgesprochenes Neugierverhalten haben, also auch in Gefahren, in denen wir uns nicht so gut auskennen, doch irgendwann mal probieren, ob das die Gefahr wirklich so besteht oder nicht besteht. Es gibt schöne Experimente, wo sie mit Schimpansenkindern und Kleinkindern zwei Räume haben, einen hellen, einen dunklen, da gibt es ein kleines Loch drin. Und sozusagen nach 10 Minuten guckt der erste Schimpanse mal durch das Loch durch, dann geht er wieder zurück, dann nochmal, dann geht er halb rein, dann kommt der nächste hinterher und plötzlich sind sie alle im dunklen Raum. Kleine Orang-Utans machen das nicht. Ja, das ist interessant, also es gibt es dann auch unter den Primaten durchaus Unterschiede, kleine Menschenkinder machen das auch. Ja, also das heißt, also wir haben auch so etwas wie ein Neugier, ein Probierzwang oder ein Gen dazu. Im Beispiel des Löwen passt das nicht so gut, die Wahl hat nur der Löwe. Diese verschiedenen Muster, die wir entwickelt haben aus Flucht, Kampf und Todstellen, haben sie im Verlauf der Evolution, der kulturellen Evolution jetzt in so etwas wie Risikomuster übersetzt. Diese Risikomuster können Sie sich vorstellen wie Schubladen, die unterschiedliche Typen von Risiken zusammenfassen und dadurch ein Stück weit die große Komplexität der Risiken reduzieren helfen. Diese Schubladen, so etwas ja, wie semantische Gebilde, in denen Eigenschaften von Risiken zusammengefasst werden können und wo wir Informationen, die wir über neue Gefahren oder andere alte Gefahren neu sammeln, dann einordnen können und zu sagen, die gehört zur Schublade B, die zu D, E oder F. Auch diese Schubladen sind übrigens zumindest in den meisten westlichen Ländern ganz gut untersucht. Das heißt, wir finden sie kulturunabhängig, zumindest in den Ländern, die, ich sag mal, im Bereich der OECD angesiedelt sind. Bei den anderen wissen wir es nicht so genau. Diese Muster sind dann getriggert durch entweder Sinnesinformationen oder aber durch Kommunikationssignale. Also wir nehmen etwas auf und das sind Informationen zu möglichen Gefahren und aus dieser Information ziehen wir dann den Schluss, das ist ein Risiko in dieser Klasse, das machen wir natürlich nicht bewusst, sondern das ist ein unbewusster Zugang und diese Klassen haben dann ganz bestimmte Reaktionsweisen zu folgen. Ich werde nicht alle Klassen hier aufführen, das würde zu weit führen, aber drei will ich besonders nochmal betonen. Fange mit der ersten an. Das ist das Risikomuster der drohenden Gefahr. Das Risikomuster drohende Gefahr, wir haben es auch gelegentlich Damoklesschwert genannt, ist ein Risikomuster, das wir häufig haben bei Großtechnologien. Denken Sie an Kernkraftwerke, an große Chemiefabriken, an Staudämmen. Die haben die Eigenschaft, dass ein Versagen relativ selten ist, also geringe Wahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit, dass aber dann, wenn sie versagen, es erstens hohes Katastrophenpotenzial ist und zweitens, dass man relativ wenig Zeit hat, um sich noch zu retten. Also wenn der Damm bricht und man steht da drunter, kann man nur noch beten, weder Flucht noch Kampf noch irgendetwas anderes würde dann helfen, auch das Totstellen hilft dann nicht, man ist es dann. Das heißt also, in dem Moment, wo wir eine solche Risikoquelle haben, geringe Wahrscheinlichkeit des Eintritts, hohes Katastrophenausmaß, geringe Möglichkeit, auf die Gefahr direkt zu reagieren, gibt es ein sehr typisches Muster und dieses Muster heißt, die Zufälligkeit des Ereignisses wird als Bedrohung empfunden und nicht die Unwahrscheinlichkeit als eine Relativierung des Risikos. Ein Großteil der gesamten kernigen Debatte ist auf diesen sehr einfachen Mechanismus zurückzuführen. Wenn Sie beispielsweise hier in Ihrem Kreise einen Vortrag hätten zur Sicherheit von Kernenergie und der entsprechende Referent würde Ihnen die gesamte Redundanz erklären, die Diversität, das Multibarrierenprinzip, alles, was die Sicherheit ausmacht und was wunderbar ausmalt. Und dann hat er das alles gemacht und dann kommt die erste Frage, lieber Herr Professor, kann das auch morgen passieren? Und wenn er ehrlich ist, würde er sagen, ja, das ist nun mal eine Wahrscheinlichkeitslehre. So stochastische Prozesse können zu jeder Zeit eintreten. Ist sehr unwahrscheinlich, ja, aber es kann auch morgen eintreten. Und dann stehen alle auf und sagen, sowas wollen wir nicht. Ja? Ein Ereignis, das so schlimme, katastrophale Auswirkungen hat, das morgen eintreten könnte, das wollen wir nicht bei uns haben. Und dann spielt die Wahrscheinlichkeit keine Rolle. Ob das dann 1 zu 1 Million, 1 zu 10 Millionen, 1 zu 100.000 ist, was sehr viel an Differenz ausmacht, spielt in der Wahrnehmung keine Rolle. Wir sehen im Prinzip nur dann, dass Wahrscheinlichkeit eine Rolle spielt, wenn wir ungefähr in dem Faktor zwischen 100 und 1000 liegen. Das kann man noch irgendwo bildhaft darstellen, wenn man 1000 Menschen malt oder 100 Menschen malt und dann hat man einen rot und sagt, einer von den 100 wird es kriegen. Und dann sieht man, 99 kriegen es nicht. Ob dann 1 zu 1 Million und 1 zu 10.000 sind, geht über das Vorstellungsvermögen heraus. Wenn es ein echt stochastischer Prozess ist, dass es tatsächlich jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde eintreten könnte, will man diese Art von Risiko nicht auf sich nehmen. Das ist sozusagen ein sehr typischer Bereich und ist vielleicht interessant, um das mal kurz als Exkursion zu machen. Bei den Naturgefahren, wo es etwas anders ist, hat auch die Wissenschaft sich angewöhnt, eine andere Sprache zu sprechen. Es sind die gleichen stochastischen Ereignisse, aber dann sprechen wir vom 100-jährigen Hochwasser. Ja, wir sprechen nicht von 1 zu 100. Ja, und das merken wir jetzt bei den Elbe-Hochwasser immer wieder, dass das 100-jährige Hochwasser zweimal hintereinander kommt. Das ist da der Statistik durchaus nicht unwahrscheinlich. Das kann durchaus sein. Genauso gut, wenn Sie alle Lotteriespiele hintereinander nehmen, sehen Sie, dass oftmals gleiche Zahlen hintereinander kommen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber wenn ich sozusagen vom 100-jährigen Hochwasser spreche, gebe ich den Eindruck, jetzt ist es passiert, jetzt habe ich 99 Jahre Ruhe. Und dann diedle ich natürlich an der gleichen Stelle wieder an. Dann habe ich ja 99 Jahre Zeit, dann wieder wegzuziehen. Von daher ist das also auch in der Wissenschaft oft ja, ein anderes Muster, das wir hier eingehen, dass wir hier schon die Bezeichnung ganz anders wählen als bei technischen Risiken, wo wir tatsächlich diese stochastische Art der Darstellung wählen. Ein zweites und vielleicht viel interessanteres Muster ist das Risikomuster der schleichenden Gefahr. Also ein relativ neues Muster. Dahinter steht eine Entwicklung, die Sie alle kennen, nämlich, dass die meisten Risiken, die wir heute erleben, Risiken sind, die nicht mehr aufgrund der Sinneswahrnehmung, sondern aufgrund kommunikativer Signale bei uns, sagen, die entsprechenden Erkenntnisse auslöst. Also, ob es ein Ozonloch oben gibt, hat von Ihnen noch niemand gesehen. Ob sie BSE im Rindfleisch haben, haben sie weder geschmeckt, noch gespürt, noch gesehen, noch in irgendeiner Weise, ich sage mal, sinnesmäßig aufnehmen können. Ob in diesem Raum eine erhöhte elektromagnetische Strahlung ist, ob hier radioaktive Strahlung ist, ob in ihrem Mineralwasser, das sie vielleicht eben getrunken haben, vielleicht ein Stückchen mehr Atrazin, also dass es ein Pestizidrückstand ist. Ja, jedem Mineralwasser ist das übrigens drin, aber Gott sei Dank sehr wenig. Also, wenn man das sozusagen, das wissen Sie alles nicht. Das können Sie auch nicht nachprüfen. Irgendjemand sagt Ihnen das. Und das ist das Typische der schleichenden Gefahr. Ein wichtiges Merkmal ist es, es ist außerhalb unserer persönlichen, sinnlichen Wahrnehmung und wir müssen jemanden glauben oder nicht glauben, dass dieses Risiko besteht. Und häufig ist es auch, wenn wir über Gesundheitsrisiken nachdenken, eine große Zeitspanne zwischen dem Auftreten sozusagen der Gefährdung, also beispielsweise, dass man etwas trinkt, was karzinogen sein könnte, und dem echten Ausbruch der Krankheit. Das sind etwa 10, 15, 20 Jahre. Das heißt also auch der zeitliche Zusammenhang, ich sagte eben, wir sind ja geneigt, alles kausal zu denken, oft örtlich oder zeitlich zusammen, ist hier auseinandergerissen. Das heißt, hier versagt unsere Wahrnehmung völlig. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ich traue keinem. Ich sage, jeder lügt. Dann will ich null Risiko. Ja, ganz einfach, dann will ich null Risiko. Und das ist auch durchaus rational. Wenn ich denke, jeder erzählt mir irgendwas, so stimmt alles nicht. Ja, da könnte das Risiko ja auch ganz hoch sein. Kann auch ganz niedrig sein. Hohe Unsicherheit. Nein. Ja, will ich nicht. Und dann kann es durchaus sozusagen verständlich sein, wir hätten hier eine Podiumsdiskussion zum Thema Gentechnik, dass da einer sitzt und sagt, ich will keine Gentechnik, egal wie hoch das Risiko ist, ich traue niemanden hier, der hier am Podium sitzt, hat das Bier in der linken Hand, die Zigarette in der rechten Hand und einen Porsche draußen. Das heißt nicht, dass diese Person null Risiken auch im anderen Leben, in anderen Lebensumständen akzeptiert oder nicht akzeptiert, sondern in dem Moment, wo wir dieses Muster haben und ich traue niemanden die Wahrheit zu oder sage, jeder beschönigt sie oder macht sie schlechter, als sie ist, dann will ich null Risiko. Das Zweite ist, ich traue irgendeiner der Parteien. Dann bin ich in der Regel bereit, aufgrund dieser Informationen so etwas wie eine Abwägung vorzunehmen. Also wenn ich Greenpeace glaube, dann trinke ich das Mineralwasser oben nicht. Und wenn ich der Mineralwasserindustrie glaube, dann trinke ich drei Flaschen davon. Also das ist eben ja, selektiv, kann ich wahrnehmen und das bewerten. Das Dritte ist aber das gerade sozusagen für uns als Wissenschaftler besonders Schwierige, aber auch für viele andere, die in der Kommunikation tätig sind, dass Menschen gerne glauben wollen. Die meisten gucken sich die Podiumsdiskussionen im Fernsehen oder sonst wo an, weiß ich was über, weiß ich was, Neozän oder über ist Handystrahlung gefährlich oder was auch immer. Ja, da gibt es ja jeden Abend irgendwas zu diesen solchen Themen. Und dann fragt man sich ja, wer hat denn jetzt recht? Keiner der Fernsehzuschauer kann nachprüfen, ob die Argumente stimmen. Keiner hat ein Labor unten. Wenn einer Professor sagt, ich habe meine 3000 Mäuse, und keiner ist davon gestorben. Ja, keiner geht nach unten und guckt, ob er seine 3000 Mäuse im Keller, ob die gestorben sind oder nicht. Hat man nicht. Und wenn der andere sagt, meine Mäuse sind aber alle gestorben oder ja, wie auch immer, das ist ganz gefährlich, dann muss ich als Fernsehzuschauer fragen, wem glaube ich mehr? Und dann werden sogenannte periphere Merkmale ganz wichtig. Periphere Merkmale sind Merkmale, die mit der Sache und mit den Argumenten nichts zu tun haben. Das heißt es, aha, der Herr Renn hat aber einen komischen Schlips an, dem traue ich nicht. Ja, oder weiß ich was, der hat doch mal früher für die Industrie gearbeitet, der muss das ja sagen. Wie auch immer, also wir fangen an, uns ganz bestimmte Merkmale herauszuwählen und diese Merkmale sind diejenigen, die wir dann nutzen, um die Glaubwürdigkeit bei solchen ja, Fragen der Risiken miteinander zu vergleichen. Und dann spielt das eigentliche Sachargument eine geringe Rolle, weil ich es nicht überprüfen kann. Natürlich kann der Titel was ausmachen. Es kann auch sein, wenn es heißt, das war die Akademie der Wissenschaften in Hamburg, dann wird es natürlich geglaubt. Aber was einzeln als peripheres Merkmal dich dann durchsetzt, ist sehr unterschiedlich. Vielleicht noch eine kleine Sache, damit Sie sozusagen da keinen falschen Eindruck kriegen. Gerade diejenigen, die bei solchen Fernsehdiskussionen ausgesprochen eloquent sind und ihre Gegner unter den Tisch reden, sind in der Regel am wenigsten glaubwürdig. Warum? Weil jeder der Fernsehzuschauer sagt, so einer hat mir mein Auto verkauft. Und ich weiß jetzt, was damit passiert ist. Also, schleichende Gefahr ist sozusagen für uns ein sehr interessantes Ergebnis, weil es häufig natürlich dann Risiken, die besonders gut sich darstellen lassen, die besonders glaubwürdig erscheinen, eher erhöht und andere eher verringert. Die anderen relevanten Risikomuster würde ich etwas kürzer abhandeln. Wir haben die gesuchte Gefahr, auch das gibt es und das ist für uns in der modernen Gesellschaft ein sehr interessantes Phänomen. Gesuchte Gefahren sind Gefahren, wo wir das Risiko suchen, nicht um einen Nutzen zu haben, sondern um das Risiko zu haben. Bungee Jumping. Ja, schneller fahren, als die Polizei erlaubt. Nicht um schneller in Berlin zu sein, sondern einfach, weil es Spaß macht, mal so richtig mit 200 über die Autobahn zu rasen. Also, wir suchen häufig das Risiko und dahinter steckt natürlich auch wieder eine biologische Komponente, nämlich, dass Menschen lernen mussten, mit Gefahren umzugehen. Wenn sie eine Gefahr gut gemeistert hatte, gab es Glückshormone, die quasi das Gefühl hatte, ich habe was geschafft. Ja, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie Bergtour oder sowas machen und Sie haben so richtig sozusagen die letzte Zunge raushängen und sitzen oben dann auf dem Berg und sagen, ha, habe ich geschafft. Ja, und schon kommen die Glückshormone und man hat so das Gefühl, man ist was ganz Besonderes. Wir haben heute, und damit bin ich ein Stück weit bei der Frage nach der Realität und der Nichtrealität, eine Gesellschaft, in der diese Gefahrenmomente, die wir wirklich überstehen müssen, durch eigene Kraft und, sagen wir mal, durch eigene Geschicklichkeit, diese Gefahrenmomente sind extrem rar geworden. Wenn wir tatsächlich in die Statistik gehen, dann sehen wir eine sehr starke Kontrastierung zur allgemeinen Wahrnehmung. Wir haben repräsentativ die Bundesbürger befragt, noch vor 2 Jahren, ist das Leben riskanter geworden oder nicht? 72% sagen, ja, es ist riskanter geworden. Sehen wir in der Statistik, stimmt das überhaupt nicht? Wir werden alle jedes Jahr älter, schon ein Zeichen dafür, dass im Prinzip es ja nicht riskanter werden kann, also müssen wir ja weniger werden oder die Zeit müsste zurückgehen, also die Lebensspanne müsste geringer werden. Alle Zahlen von Unfällen in der gesamten Bundesrepublik Deutschland sind rückläufig und teilweise dramatisch. 1962 hatten wir noch fast 16.000 tödliche Arbeitsunfälle in Deutschland. 16.000. Heute sind es 562 im Jahr. Dramatischer Rückgang. Wir haben Rückgänge selbst bei den Verkehrsunfällen. Auch da hatten wir mal fast 16.000. Jetzt liegen wir so zwischen 4.000 und 5.000. Freizeitunfälle, Anfang zugenommen, weil wir mehr Freizeit haben, gehen zurück. Sportunfälle gehen ein bisschen hoch, die tödlichen gehen zurück. Das heißt, die großen Bedrohungen, die außer Krankheiten, aber auch da könnten wir bei der Diskussion nochmal drauf eingehen, unser Leben bedrohen, sind für unsere Gesellschaft immer weniger prägend. Und was tun wir? Wir schaffen sie uns künstlich in virtuellen Welten. Jeder von uns sitzt abends Sonntag beim Tatort und guckt sich die Morde an. Wir sehen mit großer Freude Katastrophenfilme. Viele von uns, vielleicht nicht die hier sitzen, aber die Jüngeren vielleicht, die heute nicht hier sitzen, sitzen am Computer und ballern wie verrückt durch die Gegend. Wir erschaffen uns eine riskante Welt in einem virtuellen Raum und durch diese Virtualität ein Stück weit zu simulieren, diese Art, ja, von Adrenalinspiegel plus Glückshormone, die es uns erlauben, hinterher im Sessel zu sitzen und sagen, der Kommissar hat es geschafft. Ja, die Spannung, ja, wir leben ja mit dem Helden dann da und der sieht natürlich nicht, dass er schon mit der Pistole da hinten steht. Ja, und wir sagen, merk es. Und dann merkt er es und dann ist sozusagen wieder die Entspannung da. Also, wir schaffen einen Teil sozusagen einer künstlichen Welt, die es uns erlaubt, die wenige riskanten Herausforderungen, die wir im tagtäglichen Leben haben, zu kompensieren. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Das führt auch dazu, dass wir teilweise zu einer falschen Wahrnehmung kommen. Wenn Sie mal zählen, das hat auch einige meiner Kollegen getan, wie viel Morde es jeden Tag im Fernsehen gibt. Also alle Filme nebeneinander genommen, nicht Tote in der Tagesschau, sondern nur die Morde, die in der Tagesschau, kommen Sie auf 32 im Schnitt pro Tag. In Deutschland sterben pro Tag 2,2, werden ermordet, ganz Deutschland. Ein sehr sicheres Land. Ja, wenn Sie nach Mittelamerika gehen, sieht es, ja, haben Sie oft den Faktor 20 dazwischen. Was bedeutet es aber? Leute, die viel Fernsehen, überschätzen die Zahl der Morde in Deutschland enorm. Ja, weil sie den Eindruck haben, ich gucke das Fernsehen an, ja, jeden Abend ist da im Fernsehen, im Tatort, wird einer umgebracht. Ja, und dann denkt man sich, das passiert ja offensichtlich jeden Abend. Passiert aber nicht jeden Abend, Gott sei Dank. Und von daher ist es auch klar, dass so diese virtuelle Welt natürlich auch ein Stück weit unsere Wirklichkeit mit beeinflusst, bis hin zu dem Faktor, auch wenn wir Nachrichten sehen, die Zahl der Katastrophen insgesamt nimmt nicht zu. Das ist auch ein Fehler. Was zunimmt, ist, dass wir über jede Katastrophe in jedem Ort der Welt immer sofort erfahren. Das haben wir vor 100 Jahren natürlich nicht getan. Das heißt, wir haben eine Medienpräsenz, dass jedes Mal, wo irgendetwas passiert, wir das sehen. Das heißt, wir sehen jeden Tag etwas. Aber bei 6,7 Milliarden Menschen passiert eben jeden Tag irgendwas. Das ist statistisch zu erwarten. Wenn wir das aber jedes Mal sehen, haben wir den Eindruck, es muss eigentlich immer ganz viel schlimmer und furchtbarer werden. Wir haben auch verdrängte Gefahren. Das sind Gefahren, die wir völlig unterschätzen. Unterschätzt werden Gefahren, an die wir uns gewöhnt haben, von denen wir glauben, dass sie natürlich sind und wo wir glauben, die haben wir im Griff. Wenn wir es mit etwas scharf sagen, es gibt individuell, wenn man jetzt über Gesundheitsrisiken spricht, 4 große Killer, die wirklich für die fast 80% aller frühzeitigen Toten unter 70 Jahren, bei über 70 wird es etwas schwierig, statistisch das zu machen, also wenn wir unter 70 Jahre sehen, gibt es 4 große Killer, wenn wir Krankheiten haben, die uns wirklich sozusagen 70% der gesamten Varianz erklären. Bis 80%. Das ist Rauchen, Trinken, falsche Ernährung, Bewegungsmangel. Das sind die 4. Bitte? Das ist Bewegungsmangel. Ja, zu wenig Sex ist Bewegungsmangel. Also, das sind die 4. Wenn wir fragen, was sind die wirklichen Killer in unserer Gesellschaft, was kommt an erster Stelle? Chemie, Rückstände, Pestizide in Lebensmitteln, alles Dinge, die nicht schön sind, die auch nicht gesund sind, aber keiner stirbt in Deutschland dran. Das heißt, wir unterschätzen vor allem Dinge, von denen wir glauben, dass sie natürlich sind, an die wir uns gewöhnt haben und wo wir den Eindruck haben, das kann ich ja morgen ändern. Die Dinge, die ich wohl glaube, nie morgen ändern, halten wir für sehr problematisch. Und wenn wir diese 4 Dinge sehr ernst nehmen würden, also nicht rauchen, wenig trinken, ein bisschen trinken ist gar nicht schlimm, aber wenig trinken ist wichtig, nicht sozusagen immer nur Bio essen, das ist toll, ist auch gut, sondern lieber wenig essen, nicht zu viel essen, ja, Adipositas ist ein Riesenthema, und vielfältig essen und eben nicht zu viel Fleisch und so weiter, das brauche ich jetzt nicht zu sagen. Und vor allem Bewegung. Bewegung zeigt heute, ist wahrscheinlich unter den 4 sogar das Wichtigste. Es gibt immer mehr Studien, die das belegen. Deshalb laufe ich auch immer hier rum. Die werden unterschätzt. Ja, und wenn Sie mal in die Zeitungen gucken, wo, ja, da kommt wieder Lebensmittelskandal. Ja. Schweinefleisch statt Rindfleisch. Ja, unter Ernährungsgesichtspunkten ist das gut. Ja, Pferdefleisch ist viel gesünder als Rindfleisch. Dass das natürlich Betrug ist, ist eine andere Frage. Aber aus der Risikosicht ist das gar nicht schlecht. Ja. Zumindest ist es nicht etwas, wo wir sagen müssen, um Himmels Willen, unsere ganze Gesundheit ist bedroht. Also wir neigen dazu, Dinge, die im Prinzip sozusagen von der Riskantheitsskala gar nicht so kritisch sind, eher zu überschätzen und die Dinge, die uns wirklich bedrohen, zu unterschätzen. Und dazu gehören auch, da werde ich aber jetzt nicht mehr viel zu sagen, sonst bin ich noch mal 2 Stunden hier dran, dazu gehören natürlich auch die sogenannten schleichenden systemischen Risiken, Klimawandel, der Wandel sozusagen der Umweltbedingungen, unter denen wir leben müssen, Fragen der Finanzkrisen, die wir alle kennen, gut, da können wir uns einiges zu sagen, auch ein solches schleichendes Risiko, Risiken der sozialen Ungleichheit, die weltweit sehr stark zunimmt, von daher natürlich eine besondere Bedrohung auch für den Weltfrieden darstellt. Das sind Dinge, die wirklich bedrohlich sind. Ja, und mein, das nicht geht nach Hause und sagt alle, ach, die Welt ist ja toll, es gibt gar keine Risiken mehr, ich gehe jetzt wieder ballern im virtuellen Internet, ja, sondern wir haben wirkliche Bedrohungen. Eine ganze Reihe, vor allem diese schleichenden, aber wir verdrängen viele dieser Risiken und bewegen uns auf einem Niveau sozusagen der Aufgeregtheit, die auf Dinge abzielen, die eigentlich von ihrer Größenordnung eher bescheiden sind. Ja, da sind wir schon mal eingebildet, lasse ich mal weg. Ja, die Konsequenzen, ich habe es schon kurz erwähnt, ich war jetzt etwas schneller, als ich mit meinen Dias bin. Die 4 großen Killer, ich habe es Ihnen gerade schon genannt, Rauchen, Trinken, falsche Ernährung, Bewegungsarmut. Wenn wir fragen, überschätzte Gefahren in Deutschland, Chemie in Lebensmittel- und Konsumprodukten steht an erster Stelle. Was sind die größten Gefahren, die einem Deutschen sozusagen passieren kann? Kommt das an erster Stelle? Wie gesagt, wenn wir tatsächlich statistisch-medizinische Daten auch der Public Health Forschung nehmen, können wir zwar hypothetische Werte da annehmen, aber im Prinzip liegen die um Null. Also das ist Dinge, wo wir wirklich sehen können, wo Wahrnehmung und Realität weit auseinanderfallen. Überfälle und Kriminalität wiegen sehr hoch, werden überschätzt in Deutschland. Arbeitsunfälle, technisch-induzierte Unfälle werden auch wesentlich überschätzt gegenüber dem, was wir statistisch messen können. Und die unterschätzten Gefahren, Unterbewertung von pathogenen Gefahren, Unterbewertung von Hygiene in sensiblen Bereichen, das war ja auch noch nicht uninteressant, wir haben uns sicher so an die Hygiene gewöhnt, es gibt sogar Leute, die sagen, man viel zu viel Hygiene, stimmt, kann man auch, die Frage, ob man Kinder zu sehr stark mit Hygiene konfrontiert und damit möglicherweise auch Allergien erst auslöst, aber in sensiblen Bereichen ist Hygiene der größte Faktor für das Risiko, aber eben auch für die Rettung von Menschen. Man rechnet heute mit zwischen 30.000 und 40.000 Menschen in Krankenhäusern in Deutschland sterben aus mangelnder Hygiene. Das ist also kein Triviales. Ja? Das ist nicht trivial. Und ja, das ist vielleicht auch noch interessant, Suizide, eine traurige Geschichte, die uns aber auch hinweist, dass das, was Sie eben gesagt haben, Krankheiten gehen alterskonstant müssen wir machen. Also wir werden ja immer älter, dadurch kriegen wir natürlich mehr Krankheiten. Aber wenn wir Alter konstant lassen, werden wir auch gesünder. Kann man sehr gut nachweisen, bis auf psychogene Erkrankungen. Die nehmen sehr stark zu. Auch eine Frage vielleicht für Diskussionen, warum das so ist, dass gerade diese Erkrankungen zunehmen. Und es ist so, das gilt für Deutschland, gilt für fast alle OECD-Länder, der Suizid ist inzwischen die häufigste Todesursache bei Menschen zwischen 15 und 40 Jahren, wenn man von Krankheiten absieht. Also für Nicht-Krankheiten alle Unfälle, ja, also Verkehrsunfälle oder Haushaltsunfälle oder Arbeitsunfälle, sind in der Zahl geringer als die Zahl der Suizide. Ja, und in der Schweiz ist es sogar so, dass die Zahl der Suizide höher ist als selbst die Zahl in dieser Altersstufe, die durch Krankheiten ums Leben kommen, außer Krebs. Das ist noch höher. Also, das ist ein Zeichen. Ja, wir sehen also, dass wir hier Zahl der Depressionen, die Zahl psychogener Erkrankungen zunehmen, auch ein Zeichen vielleicht der Anonymisierung der Gesellschaft und die damit verbundenen Risiken natürlich dann sich auch in den statistischen Zahlen niederschlagen. Ja, über die systemischen Risiken hatte ich auch schon kurz gesprochen. Das sind diejenigen, die wir schwer erkennen können, die sehr komplex sind in ihren Wirkungskern. Denken Sie an den Klimawandel, aber auch viele andere. Wasserkreislauf ist ein sehr wesentlicher Gesichtspunkt, den wir hier einbeziehen müssen, wo die Unsicherheiten nicht gut modellierbar sind, wo wir auch sehr viel Unsicherheit haben, wo es viele Unterschiede in der Bewertung gibt, wo das Risiko auch schwer kalkulierbar ist. und wo es Ausstrahlungseffekte auf andere Bereiche gibt, Finanzen, Wirtschaft, Politik, Konsumenten, Vertrauen, da haben wir häufig so etwas wie, ja, auf der einen Seite hohe Mobilisierung, auf der anderen Seite aber auch nicht genügend politische Kraft, um da etwas zu tun. Der Klimawandel ist ja nun ein wirklich gutes Beispiel dafür, wo es uns sehr, sehr schwer fällt, obwohl wir immer größere und immer interessantere Indikatoren finden, dass so etwas, dass es zu Konsequenzen kommt, die keineswegs nun harmlos sind, dass es aber die Weltgemeinschaft nicht schafft, sich hier auf entsprechende Maßnahmen einzulassen. Ja, das sind die systemischen globalen Risiken, ich hatte sie schon erwähnt, ökologische Risiken, globale Gefährdung von Kultur und Natur, dadurch, dass wir jetzt zum ersten Mal im Prozentbereich in die globalen Kreisläufe der Erde einbinden, Steuerungsdefizite in Wirtschaft und Gesellschaft, Korruption und Vetternwirtschaft in der gesamten Welt, bei uns Gott sei Dank etwas weniger, mangelnde Sicherheit, jetzt meine ich Security, auch nicht bei uns, Gott sei Dank, aber in sehr vielen Ländern dieser Welt. Fehlende Kontrolle, Einbindung der Finanzwirtschaft wäre ein Thema für sich. Vielleicht kommen Sie da nochmal in einem anderen Vortrag drauf zurück. Und soziale und kulturelle Modernisierungsrisiken, große internationale Gerechtigkeitslücke, die sicherlich auch damit zusammenhängt, dass wir fundamentalistischere Strömungen haben, die sich mit dieser Gerechtigkeitslücke nicht abfinden wollen und dann nur die Möglichkeit sehen, über den Fundamentalismus dagegen zu opponieren. Wir haben einen interessanten Bereich, Individualisierung und Universalisierung der gleichen Zeit. Also wir werden alle globaler auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber glaubt jeder, dass er individueller geworden ist. Und die Individuelleren schließen sich dann wieder zu individuellen Gruppen zusammen. Wir haben mal vor einigen Jahren, ein Kollege Bernd Rohrmann und ich, eine Studie gemacht zum Thema Risikobewusstsein weltweit. Und wir haben nicht repräsentativ gefragt, sondern Bevölkerungsgruppen, unter anderem Bankangestellte, Lehrer, Hausfrauen, also unterschiedliche Gruppierungen. Und das Ergebnis war sehr interessant. Die verschiedenen Gruppierungen in Deutschland hatten weniger miteinander gemeinsam als jede Gruppierung mit ihresgleichen in einem anderen Land. Also alle Krankenschwestern dieser Welt verstanden sich ganz gut, aber die Krankenschwestern und die Lehrer nicht, egal in welchem Land. Oder um es noch, ich sag mal, plastischer auszudrücken, die Banker dieser Welt hatten alle die gleiche Einstellung zu Welt, Geld, Leben, deren Kinder aber nicht. Die verstanden ihre eigenen Kinder nicht mehr. Das ist ein interessantes Phänomen. Also wir sehen eine Globalisierung von Spezialgruppen, die natürlich durch das Internet gefördert werden, und gleichzeitig sozusagen eine Abbröckelung von Kohärenz, von Zusammenhalt im lokalen Bereich. Ja, da liegt etwas auseinander. Auch das ist ein Kennzeichen eines modernen, neuen Risikos, bis eben hin dann zur Bedrohung von Identität. Ja, ich möchte dann zum Schlussfolgerung kommen und hoffe dann natürlich noch auf eine sehr intensive Diskussion. Ja, was können wir aus der Risikowahrnehmung, aus der Frage der Gefährdung ableiten? Zunächst einmal ist mir wichtig, diese semantischen Risiken, die ich Ihnen vorgestellt habe, also das schleichende Risiko, das Damoklesschwert, das überschätzte Risiko, also diese verschiedenen Muster, die ich Ihnen vorgestellt habe, sind diejenigen, die weitgehend die Wahrnehmung und Bewertung von Risiken bestimmen. Und wenn Sie nach Hause gehen und mal überlegen, vor was Sie Angst haben, was Sie nicht Angst haben, werden Sie feststellen, dass Sie in einige dieser Muster genau wunderbar hereinpassen. Besonders relevant sind dabei die schleichenden Gefahren. Die sind für moderne Gesellschaften eigentlich fast typisch. Also da, wo wir keine Informationen aus der eigenen Sinneswahrnehmung haben, sondern nur aus dem Erzählen Dritter etwas über diese Gefahren erkennen und dann auf Vertrauen angewiesen sind. Und eben die drohenden Gefahren, weil wir große technologische, ja, Einrichtungen haben, die ein teilweise hohes Gefahren- und Katastrophenpotenzial haben, mit denen wir mit stochastischen Methoden versuchen, das zu verringern. Aber damit schaffen wir auch gleichzeitig immer den Eindruck, das kann jederzeit passieren. Und das hat da natürlich dann auch die entsprechenden Aversionen zur Folge. Mechanismen der Risikowahrnehmung sind mit dafür verantwortlich, dass viele Risiken, nicht alle, über und andere unterschätzt werden. Nun bin ich weit davon zu entfernen, zu sagen, dass die Wissenschaft alle Risiken immer richtig einstufen kann. Aber bei vielen können wir es. weil sie nur lange Zeit vorliegen. Das kann man sehr gut berechnen und die Statistik ist da auch relativ zuverlässig. Sie wissen, mit Statistik kann man wunderbar lügen und ich kann Ihnen schöne Beispiele geben, das lasse ich aber dann für die Kommunikation, wie Sie mit Statistiken eine Sache sehr bedrohlich erscheinen lassen oder ganz unterbedrohlich erscheinen lassen. Es kommt immer nur aus Wording an. Nichtsdestotrotz, wenn man das weiß, kann man dennoch aus der Statistik, aus den Studien einiges herauslesen, wo wir sehen können, das ist eigentlich mit der Wahrnehmung der Bevölkerung im weitesten Sinne nicht kompatibel. Ja, wir haben individuelle und kollektive Bedrohungen, wir haben die kennengelernt, rauchen, trinken, essen, bewegen, kollektiv, Wechselwirkung, Umwelt, Gesellschaft, Steuerungsdefizite in Wirtschaft und Gesellschaft und eben die schon erwähnten Modernisierungsrisiken. Und das ist vielleicht noch ein gewisser Ausblick, wie können wir mit denen besser umgehen. Gut, das ist jetzt ein bisschen plakativ, Koevolution von Innovation und Risikosteuerung. Also wir müssen zu einer eher integrativen Sichtweise kommen, Chancen, Risiken und Entwicklungsmöglichkeiten gemeinsam sehen, was für den einen die Chance ist, für den anderen ein Risiko. Wir müssen es sehen, das können wir nicht mehr voneinander trennen, sondern man muss es gleichzeitig betrachten. Wir brauchen Strategien der Gestaltung, die an den Schnittstellen liegen zwischen technischer Entwicklung, der Organisation ihrer Steuerung, da sind wir bei diesem Governance-Begriff, und dem eigenen Verhalten. Das wird zunehmend zu einem ganz wichtigen Desiderat, dass wir hier eine Verbindung finden. Bislang war technische Entwicklung, und das hat man gerne in Kauf genommen, Organisation ging davon getrennt, die Steuerung ging dann irgendwo beim Staat und das Verhalten war dann das Individuum, was dann darauf bezogen ist. Je mehr wir in einer vernetzten und sich gegenseitig abhängigen Welt bewegen, desto wichtiger ist es, dass wir diese vier Elemente stärker miteinander verbinden. Und das bedeutet eben auch, gerade bei der Steuerung, ein besseres Zusammenspiel von öffentlichen, also politischen, ökonomischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Und damit bin ich bei meinem letzten Slide. Sie sehen, von der Komplexität gehen wir wieder zurück zu sehr simplen Botschaften. Also, Sie sehen, man kann sich auch vor Risiken schützen. Diese Maus hat das Risiko richtig wahrgenommen, ja, und hat sich dementsprechend auch verhalten und wird auch dafür vom Leben belohnt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus